Ja, im Namen des Herrn möchte ich uns alle auch ganz herzlich begrüßen und wünsche uns allen Gottes Segen. Wir haben einen besonderen Gast unter uns, ein Vögelchen. Ich weiß nicht, ob wir das gemerkt haben. Ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, aber falls es noch im Haus ist, dann hoffe ich, dass es uns nicht zu sehr ablenken möchte. Ja, ich stehe vor euch auch mit Furcht, gebe ich zu. Ist auch Menschenfurcht dabei, ja. Und deshalb hat mich das Lied auch sehr getröstet, muss ich sagen. Ja, bei ihm ist Kraft, bei ihm ist Stärke und er ist dir immer ganz nah. Aber noch größer ist die Gottesfurcht. Und mein Gebet war wirklich, Herr, hilf mir, die Wahrheit zu reden. Die Wahrheit zu reden. Und ich kann Paulus verstehen, wenn er im Galaterbrief dann sagt, spreche ich Menschen zuliebe oder Gott zuliebe? Oder für wen mache ich das, was ich tue? Und sagt er, wenn ich nicht das sagen würde, was Gott von mir verlangt, dann wäre ich kein Knecht Gottes. Wir befinden uns in der Betrachtung des Galaterbriefs und wir haben die letzten beiden Male die einleitenden 5 Verse betrachtet, wo Paulus einmal sagt, aus welcher Autorität heraus er schreibt, dass er Apostel ist, im Auftrag Gottes unterwegs. Und doch wusste er, das, was er ist, das ist er nicht aus sich selbst heraus, sondern weil Gott ihm gnädig war. Wir haben das letzte Mal betrachtet, dass wir allein durch die Gnade Gottes gerettet werden. Nicht dadurch, was wir tun, was wir irgendwie leisten, sondern es ist von Gott geschenkt aus seiner Liebe und seiner Güte heraus. Und diesen Gedanken wollen wir heute weiter vertiefen. Wir hatten gesehen oder wir haben in Galatien einige Gemeinden, mindestens 3, die ein Problem hatten, großes. Und zwar war Paulus dort gewesen und hat ihnen, sagte Christus, vor Augen gemalt. Er hat ihnen gezeigt, wer Christus ist, was er getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und für unsere Sünden, was für ein Opfer er gebracht hat, dass er mit seinem teuren Blut bezahlt hat. Und darum kann er allen gnädig sein, die dieses Opfer, das Christus gebracht hat, für sich persönlich in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich glaube daran, dass dieser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, auch für mich und für meine Sünden gestorben ist. Und darum kann Gott auch gnädig sein. Und das hatten diese Geschwister in Galatien erlebt. Sie haben das erlebt, haben diese Botschaft gehört, haben sie angenommen für sich, aber es trat eine Veränderung ein. Und wir lesen in Galater 1, die Verse 6 bis 7, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Nun wollen wir erstmal schauen, was ist überhaupt das Evangelium? Wir müssen immer wissen, was ist richtig. Und dann wissen wir auch automatisch, was falsch ist, nämlich alles, was nicht übereinstimmt mit dem. Ich habe in meiner Schlachter-Übersetzung 89 Mal das Wort Evangelium erwähnt. Und dabei fiel mir auf, dass es in keinem Brief so häufig verwendet wird wie im Galaterbrief. 11 Mal und in keinem Brief auch so intensiv, ja, 11 Mal in 6 Kapiteln erwähnt. Und es ist Jesus selber, der mit der Verkündigung des Evangeliums begann. Wir haben das in der Einleitung gehört. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch in den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Also das war ein elementarer Auftrag, den Jesus hatte, neben dem natürlich, dass er kommen sollte, um für unsere Sünden zu sterben, war es auch sein Auftrag hier auf Erden. Er sagt, dazu bin ich gesandt, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Was für ein Reich Gottes? Wo ist dieses Reich? Jesus sagt, es ist inwendig in euch. Und er kam, um zu verkündigen, was Gott schaffen möchte, dieses Reich in den Herzen. Und zu diesem Reich gehört ein jeder, der daran glaubt und das für sich in Anspruch nimmt. Und die Apostel, die haben auch das Evangelium verkündigt von Jesus, dem Christus, Apostelgeschichte 5, Vers 22. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Das war ihre Aufgabe, das haben sie gemacht, das Evangelium verkündigt. Jeden Tag heißt es. Nun, was ist das Evangelium? Wir könnten uns einfach sagen, das ist das Neue Testament, das ist das Evangelium, wo ja einerseits auch stimmt. Und doch möchte ich so vier Kernbotschaften da herausnehmen und besonders betonen, um das Evangelium da irgendwo zusammenzufassen. Und die erste Botschaft lautet, wir Menschen, wir sind hilflos und wir sind verloren. Ein jeder Mensch hat gesündigt, hat gegen den Willen Gottes gehandelt und hat darum den Tod verdient. Und wir aus uns selbst heraus, wir können uns nicht helfen. Wir können uns nicht erretten, wir können uns nicht frei machen, wir können uns nicht erlösen. Darum hat Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt als Retter. Er kam, um zu retten. Und wir lesen in den Versen davor in Galater, herauszuretten aus der Welt. Er kam als Retter, weil wir einen Retter brauchten. Die zweite Botschaft macht deutlich, was Jesus getan hat. Wie hat er uns gerettet? Das lesen wir auch in den ersten Versen, indem er sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat. Er hat sich selbst zum Opfer gemacht. Er hat das, was wir hätten tun müssen, hat er getan. Weil wir gar nicht dazu in der Lage sind oder in der Lage waren. Er bezahlte unsere Schuld am Kreuz. Er hat das alles auf sich genommen. Und darum, wenn wir das im Glauben annehmen und sagen, ich glaube, dass der Jesus Christus auch für mich, für meine Sünden gestorben ist und ich will ihm dienen und nachfolgen, dann ist er unser Erlöser. Und dann sind wir freigesprochen. Wir werden nicht bestraft werden. Weil Jesus hat ja schon bezahlt. Müssten wir auch noch bezahlen, dann würde zweimal die Bezahlung stattfinden. Ja, wir haben gehört in Ostertagen, es ist, als ob wir 40.000 Euro Schulden haben und dann haben wir einen reichen Freund und der Freund kommt und sagt dem wir schulden und sagt, du kriegst 100.000 und dann vergessen wir die Sache. Das hat er getan. Hat es auf sich genommen und wir sind frei gesprochen. Also die Botschaft des Evangeliums lautet auch, dass Christus für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden ist, den Tod besiegt hat. In 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 4 heißt es, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet. Durch dieses Evangelium, wenn ihr an dem Wort festhaltet, wenn ihr daran festhaltet, dass ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, also so, wie es im Voraus gesagt wurde, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Die dritte Botschaft des Evangeliums zeigt, was der Vater getan hat. Er hat dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, angenommen. Und der Beweis dafür ist, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. Hätte Jesus dieses Opfer nicht angenommen, dann hätte er ihn im Grab gelassen. Und darum sind auch, und er hat diese Beziehung geschaffen zwischen uns und Gott, dass wir die Nähe zu ihm suchen können. Und dadurch, dass er auferstanden ist und lebt, haben auch all die Verheißungen Gültigkeit für uns. Schaut, wenn ich euch versprechen würde, ich gebe dir 10.000 Euro und dir werde ich einen Monat lang jetzt jeden Tag helfen und dich werde ich alle zwei Tage besuchen. Wir freuen uns alle und ja, morgen bin ich nicht mehr da. Dann sagen wir, ja, das war ein guter Mensch, hat uns viel versprochen. Ja, aber ist tot. Können wir nicht einlösen, diese Versprechen. Aber Jesus lebt, er ist auferstanden. Und darum alle Versprechungen, alles, was er in seinem Wort gegeben hat, das gilt. Auch für uns heute. Und darum können wir sicher sein, dass er unsere Gebete hört, dass er unsere Gebete erhört, dass er heilt, dass er hilft, dass er versorgt, dass er Wegweisung gibt. Und durch Christus haben wir auch die Verheißung des ewigen Lebens. Titus 3, die Verse 4 bis 7. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, wir haben es letzte Mal gesehen, Liebe, Güte, das ist Gnade. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten. Ich werde das immer wieder verschiedene Bibelstellen lesen, die das so betonen und wünschte so, dass es sich in unsere Herzen und unsere Köpfe und in ganz uns einprägen könnte. Es gibt nicht eine Bibelstelle, die man dann irgendwie anders hindrehen kann. Oh, es gibt so viele Bibelstellen. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Das hat Gott getan. Gnade, durch seine Gnade gerechtfertigt. Und das ist das Evangelium der Gnade, das die Apostel verkündigt haben. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu verkündigen. Das war die Aufgabe. Und auch wir dürfen nichts anderes tun, als das Evangelium der Gnade zu verkündigen. Und das ist die vierte Botschaft, die ich erwähnen möchte. Wir sind letztes Mal eingehend darauf eingegangen, warum Gott das getan hat, aus seiner Gnade heraus. In Versen davor heißt es, nach dem Willen unseres Vaters, weil Gott es wollte. Gott will uns retten. Gott will, dass uns geholfen wird und er schenkt es uns. Und es ist so unbegreiflich, dass er es will und dass er alles dafür getan hat, von seiner Seite, dass wir wirklich gerettet werden können. Jeder Mensch, es gibt keinen, der nicht die Möglichkeit der Rettung hätte. Aber es ist so, wenn ich jetzt sagen würde, wenn mir jemand sagen würde, ich schenke dir 100.000, das hilft mir nichts, wenn ich das nicht annehme. Und wenn ich sagen würde, ihr bekommt alle 100.000, jeder, und 50 würden sagen, ich nehme es. Und die anderen nehmen es halt nicht, dann haben nur diese 50 dann. Jeder muss annehmen, was Gott anbietet. Und er hat alles von seiner Seite getan. Und deshalb ist er der Einzige, dem der Dank und die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit gilt, heißt es. Wenn wir irgendetwas beitragen könnten, dann könnten wir uns auf die Schulter klopfen. Das haben wir gut hingekriegt. Aber das Evangelium erklärt klipp und klar, dass unsere Erlösung von Anfang bis Ende Gottes Werk ist. Er plant, er tut, er redet, er ruft, er handelt, er rettet, er erhält, er vergibt. Deshalb, ihm allein gilt alle Ehre. Die Frage ist nur, wer glaubt an dieses Evangelium? An dieses Evangelium der Gnade? An dieses Evangelium Christi, das auch Paulus lehrte? Sucht man sich nicht oftmals ein anderes Evangelium? Ein eigenes Evangelium? Mir kommt es manchmal vor, das Evangelium der Gnade, das ist zu schön, um wahr zu sein. Dass es geschenkt wird, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Das kann doch gar nicht wahr sein. Da muss man doch irgendwie selber irgendwas machen können. Und so viele wenden sich von diesem Evangelium der Gnade ab. Und Paulus schreibt an die Römer, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht her, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Sie haben das Evangelium der Gnade verkündigt. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? 2. Korinther 4, Verse 3 bis 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, also in Nebel eingehüllt ist, wenn das Evangelium für uns nicht begreiflich ist, nicht klar ist, nicht von uns verstanden wird, wir nicht dran glauben, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Hey Paulus, was sagst du da? Das sind doch keine bösen Menschen, die etwas Böses getan hätten. Und er sagt, dass denen, denen das Evangelium verhüllt ist, die das nicht annehmen, nicht begreifen wollen, die werden verloren gehen. Und dann geht er nochmal weiter und sagt, bei den Ungläubigen. Ungläubige. Sind es nicht die Menschen draußen? Wo wird das Evangelium überall verkündigt? Den Ungläubigen, die daran nicht glauben wollen, die das nicht annehmen wollen. Denen der Gott dieser Weltzeit, wer ist das? Das ist der Teufel. Der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums, das helle Licht der Gnade von der Herrlichkeit des Christus, was er für uns geschaffen hat am Kreuz, nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das ist Gott, Jesus Christus. Die werden verloren gehen. Wo es ein richtiges, ein echtes, ein wahres Evangelium gibt, da gibt es oft auch Falsches. Die Bibel spricht davon, falsches Evangelium, falsche Lehrer, falsche Apostel, falsche Propheten, falsche Brüder, falsche Wunder, falsche Geister. Dieses finden wir alles in der Bibel beschrieben, diese Begriffe. Und jedes sogenannte Evangelium, das eine andere Botschaft verkündigt als das, was Christus und die Apostel verkündigt haben, ist ein falsches Evangelium. Ist ein anderes Evangelium. Nicht das, was Christus gebracht hat. Und man mag die frohe Botschaft, ich meine, was ist eine frohe Botschaft? Wenn man uns eine Liste vorlegen müsste, oder ich weiß nicht, so geht es mir zumindest, wenn der Chef vielleicht kommt oder weiß das ich, eine Aufgabenliste, ja, so das erfüllen, wenn ich das sehe, also froh bin ich nicht. So eine richtig frohe Botschaft. Ja, aber wenn es heißt, es ist alles für dich getan, nimm es nur an. Das ist eine frohe Botschaft. Das ist eine frohe Botschaft. Und man mag diese Botschaft, das Evangelium, auf vielerlei Art und Weise verfälschen wollen. Aber ich möchte so drei Möglichkeiten oder Punkte hervorheben, die sehr, sehr oft vorkommen. Das erste wäre Erlösung für alle. Weil manche behaupten, es ist ja ein Gott der Liebe, es ist ja ein gnädiger Gott. Also kann es doch gar nicht anders sein, als dass er allen Menschen gnädig ist. Er ist allen gnädig, wenn man es annimmt für sich. Ja, und darum muss er doch einfach einen jeden auch in den Himmel lassen. Aber wir haben gehört, nicht mal die, die daran glauben, an dieses Evangelium der Gnade, die werden verloren gehen. Habe ich gelesen uns. Und Jesus sagt auch, geht hin von mir, ihr Verfluchten, das ewige Feuer. Es gibt genug Bibelstellen, die ganz klar sagen, das ist eine Irrlehre. Es gibt nicht Gnade für alle, es gibt schon Gnade für alle, aber dass wir einfach so in den Himmel alle spazieren, egal wie wir leben und so weiter und so fort, das ist nicht, das ist ein falsches Evangelium. Das Zweite, was ich erwähnen möchte, Erlösung durch Werke. Viele lehren, viele meinen und sind der Überzeugung, dass man muss sich den Himmel doch durch gute Werke verdienen. Und da gehören alle Sekten auch darunter. Egal welches sind, ja, du musst selber etwas leisten und etwas vollbringen und etwas machen und die erarbeiten. Dann wird es werden. In christlichen Kreisen ist es eher so, dass man sagt, ja, die Gnade Gottes, aber mit Werken auch noch. Werke sind auch unbedingt notwendig, sonst, also Gott war dir gnädig, ja, natürlich. Gott ist für dich gestorben, aber jetzt musst du Verschiedenes machen und einhalten, damit du auch wirklich selig wirst. Das Dritte, was ich erwähnen möchte, Erlösung ohne Werke. Wie jetzt? Gerade hat er gesagt, Erlösung durch Werke nicht, jetzt sagt er Erlösung ohne Werke. Ist auch eine Irrlehre, wenn man die Gnade nicht recht versteht. Es ist nicht so, dass wenn Gott dir gnädig war, dann kannst du gerade so weiterleben, wie du schon immer gelebt hast davor. Gott schaut schon und erwartet Werke. Kannst nicht einfach so weiterleben. Und es ist ja auch so, wenn ich erlöst bin, wenn ich befreit wurde von meinen Sünden, dann will ich doch Gott dienen. Ich will ihm doch gefallen. Das ist doch mein Wunsch. Und das führt dann zu einem Leben in der Liebe und in guten Werken. Und ich möchte euch Epheser 2, Vers 10 vorlesen. Das ist mir so eine wichtige Bibelstelle geworden. Und da heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Und wenn ich sage wichtig, dann wisst ihr, dass ich manchmal so anstreiche, ja, die Verse, so ein bisschen, was mir so besonders wichtig ist oder auf was ich hinweisen will. Und hier habe ich angefangen zu unterstreichen, dann war der ganze Vers unterstrichen, dann habe ich es wieder weggemacht. Wir sind seine Schöpfung. Fragezeichen. Bist du eine neue Schöpfung? Bist du neu? Hast du ein altes Leben hinter dir? Bist du zum Kreuz gekommen? Hast du um Vergebung gebeten? Hast angenommen, was der Herr Jesus Christus für dich getan hat? Und Gott hat aus dir etwas Neues gemacht. Eine neue Schöpfung erschaffen in Christus Jesus. Nicht durch gute Werke, zu guten Werken, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Was sind das für Werke, die Gott zuvor bereitet hat? Sind es vielleicht meine schwarzen Schuhe? Oder sind es andere Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin leben sollen? Seht, es ist kein gutes Werk, das wir für Gott tun. Verzeiht mir, wenn ich wieder davon anfange, aber wenn ich eine Krawatte trage. Ich habe das letzte Mal ja auch Beispiele genannt. Ja, Bart, Krawatte, rotes Kleid und so weiter. Und ich hoffe, dass ihr versteht oder dass wir verstehen, es geht hier um Äußerlichkeiten. Das sind Beispiele. Ich könnte alles andere auch erwähnen. Und es ist schon so, manchmal fragt man sich, muss man echt wirklich immer alles erwähnen? Kann man nicht einfach sagen, Äußerlichkeit? Und ich verstehe den Gedanken. Und einerseits wäre es mir natürlich am allerliebsten, aber die Frage ist, wird es dann verstanden? Wisst ihr, wir können sagen, ja, es kommt nicht auf die Äußerlichkeiten, sagen, ja, ja, natürlich nicht. Und auch nicht die Krawatte. Oh, ich habe hier eine an. Okay, da muss ich mal überlegen, warum trage ich eine? Weil es mir gefällt, weil ich es schön finde? weil ich es gewohnt bin oder aus einer Überzeugung heraus, weil ich denke, dass wenn ich so rumlaufe, dann werde ich gerettet werden. Das wird mir zum Heil beitragen. Versteht ihr? Und darum tue ich das einfach so, dass wir irgendwie, ich möchte, dass wir alle getroffen sind. Gott will uns alle ansprechen. Bin ich überzeugt davon, und manchmal ist es, ich meine auch niemanden persönlich, und deshalb nenne ich auch die Krawatte so gern, weil ich, und habe extra nochmal darauf geachtet, dass ich heute eine anhab. Dass jeder sagen kann, hat er doch selber eine an. Ja, ich will nicht auf andere zeigen. Es geht um mich, ich habe auch mich gefragt, warum habe ich das hier an? Das ist die Frage. Ich möchte das, Gott möchte den Finger in die Wunde legen, dass wir unser Denken, unsere Meinung, alles, unsere Einstellung, unsere Gewohnheiten überdenken. Sind wir bereit dazu, uns zu reflektieren vor Gott und Gottes Wort? Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind nicht mal bereit dazu, mal nachzudenken und zu sagen, okay, komm, lass uns jetzt mal das Wort Gottes nehmen, lass uns mal wirklich überlegen. Mir ist egal, ob jemand ein Bart trägt oder nicht, rotes Kleid, grünes Kleid, was auch immer. Aber Gott bewahre, dass wir diese Dinge als Maßstab nehmen und an anderen anlegen, um zu sagen, das ist ein Kind Gottes oder nicht. Wir können das nicht. Wir können das nicht tun. Anhand äußerlicher Dinge herausfinden, ob jemand ein Kind Gottes ist oder nicht. Und Gott bewahre uns, dass wir diese Dinge nehmen und anderen aufzwingen und sagen, wenn du das machst und so machst, dann bist du ein Kind Gottes und dann wirst du gerettet werden. Das ist ein anderes Evangelium. Kein Evangelium der Gnade. Wir müssen begreifen, entweder das Wort Gottes gilt für alle oder es gilt für keinen. Es gibt keine verschiedenen Evangelien. Es gibt kein Evangelium für Frauen, weil die müssen ja sowieso mehr einhalten. Und dann gibt es ein Evangelium für Männer und dann gibt es ein Evangelium für Jugendliche und eins für Kinder und eins für Russlandsdeutsche und eins für Deutsche und eins für Deutsche und eins für Chinesen. Es gibt nur ein Evangelium. Es gibt das Evangelium, das für alle Menschen gilt. Und zwar für alle gleich. Und wenn wir schon bei der Krawatte sind, versteht ihr, ich kann nicht sagen, das ist irgendwie heilsentscheidend, weil ich habe zum Glück eine an und du vielleicht auch, aber es gibt ein Land vielleicht, wo es sowas gar nicht gibt. Oder wo man sich das nicht leisten kann, solches. Dann kaufe ich mir lieber ein Stück Brot, dass ich überlebe. Wenn die Bibel von Werken spricht, dann sind das Dinge, die ein jedes Kind Gottes tun kann. Egal, ob es alt ist oder jung ist oder Mann ist oder Frau ist oder reich ist oder arm ist, ob es in Deutschland lebt oder in Japan. Was sind das für gute Werke, die Gott bereitet hat, damit wir in ihnen leben? Dann heißt es doch, wir sind eine neue Schöpfung, geschaffen in Christus Jesus. Jeder, der ein Kind Gottes ist, dem hat er den Heiligen Geist gegeben. Der Geist, der wirkt Früchte in uns. Da werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch kommen. Früchte, was für Früchte? Liebe, Freude, Güte. Können auch den Glauben dazu zählen. Und aus diesem heraus, was der Geist in uns wirkt, werden Werke sein, die wir tun, die wir aneinander tun, wie wir einander helfen, unterstützen, füreinander da sind, einander trösten, einander erbauen. Was auch immer, so wie der Geist einen jeden Einzelnen führt und wirkt in einem. geschaffen zu guten Werken. Seht, wenn wir manches halten, weil ich jetzt hier so die Äußerlichkeiten wieder erwähne, wenn wir manches halten, ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Ja, es mag sein, es mag Tradition sein. Es mag sein, dass wir sagen, wir sind das gewöhnt. Das ist alles okay. Wir können auch sagen, wir als Gemeinde, wir wollen das ein oder andere so. Auch okay. Wir können sagen, das ist meine persönliche Vorliebe. Wir können sagen, wir haben das probiert, wie auch immer, und wir haben empfunden, das ist gut, wenn man dies so und so macht. Aber das ist nicht heilsentscheidend. Wenn wir durch Gottes Gnade Erlösung erfahren haben, dann werden wir immer gute Werke vollbringen. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, gute Werke, die sind nicht die Bedingung dafür, um erlöst zu werden. Sondern gute Werke sind das Ergebnis, die Folge, weil wir erlöst sind. Der Geist Gottes wirkt in uns diese Werke, weil wir können aus unserer eigenen Kraft sowieso nichts tun. Wir brauchen Gott, der in uns diese Werke tut, und wir sind eine neue Schöpfung und wir bringen diese Frucht, und darum stimmt es auch vollkommen mit Jakobus überein, der sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn man in dein Leben schaut und man sieht keine Barmherzigkeit, keine Güte, keine Liebe, keine Freundlichkeit, aber ich glaube, tot. Ein leeres Bekenntnis. Und wenn wir sagen, ja, aber das steht doch hier von guten Werken. Hier steht doch Werke erwähnt. Aber versteht ihr, wenn wir daraus dann etwas nehmen und sagen, keine Ahnung, das ist ein Kleid in einer bestimmten Länge oder wie auch immer, das ist blanker Hohn. Es geht darum, dass der Geist dich führen will, dass der Geist dich gebrauchen will, dir zeigen will, was du persönlich tun sollst. Und wir müssen lernen, auf diese Stimme des Geistes zu hören. Wir haben es oftmals verlernt. Das habe ich selber in meinem Leben festgestellt, verlernt oder nie richtig begriffen. Auf den Geist zu hören, und wenn er etwas eingibt, es dann noch zu tun. Nicht, naja, was für ein Gedanke mir da schon wieder kommt, ja, und weg. Das ist der Fehler. Wenn der Geist etwas zeigt, dann tu es. Schaut mal, es heißt Abraham, ihm wurde der Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet. Hebräer, ja? Ja, was für ein Glaube? Was hatte denn Abraham für Werke? Wir wissen nicht, hat er einen Turban angehabt oder nicht? Wie sahen seine Schuhe aus? Wir wissen das alles nicht. Was für Werke? Gott hat gesagt, zieh aus deines Vaters Land. Ja, ich glaube dir. Ich glaube dir. Hätte gar nichts gebracht, wenn er nicht gegangen wäre. Das war das Werk des Glaubens. Und dann sagt Gott, nimm deinen Sohn und opfere ihn. Gott sei Dank hat Gott es nicht zugelassen. Und Herr, ich werde alles für dich tun. Aber er ist gegangen und hat es getan. Das Werk des Glaubens, das ist ein Werk. Er hat getan, er hat in der Tat bewiesen, dass er Gott glaubt. Und dann heißt es, an der Frucht erkennt man den Baum. Das ist nicht meine Erfindung, hat Jesus gesagt. Da wird gute Frucht sein. Man wird es erkennen. An der Liebe zueinander, an der Freundlichkeit, an der Güte, dass ich das tue, was Gott mir sagt, dass ich glaube. Und selbst wenn ich verzweifelt bin oder in Not bin, dass ich diesen Glauben habe und sage, ja, ich weiß, mein Erlöser lebt. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und ich sehe keinen Ausweg, aber ich weiß, Gott ist da, er wird mich da herausführen. Ich verlasse mich auf ihn. Und wenn man an der Frucht den Baum erkennt, dann können wir das auch. Muss man vorsichtig sein. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Aber wenn ein Baum ist, jedes Jahr schlechte Frucht, ein Jahr ums andere. Schlechter Baum. Paulus musste mitbekommen, dass viele Geschwister in Galatien sich von diesem Evangelium der Gnade abgewendet haben. Und der Begriff, der hier verwendet wird im Urtext, das heißt, sie waren gerade dabei, sich abzuwenden. Ja, und dann verstehen wir, warum Paulus in so einer Eile so einen Brief schreibt, ohne große Einleitung und so weiter, kommt gleich zum Kern, um was es geht, weil er noch die Möglichkeit gesehen hat, da irgendwie noch Einfluss zu nehmen. Geschwister, halt, stopp, ein anderes Evangelium. Sie waren bekehrt, sie waren Kinder Gottes, sie haben einen guten Anfang gemacht, haben die Gnade Gottes persönlich erlebt, waren eine neue Schöpfung, haben diesen Frieden, diese Freude im Herzen gehabt. Und dann kamen Menschen und haben gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das reicht nicht. Da muss schon auch noch ein bisschen mehr sein. Da muss man ein paar Feste halten und Beschneidung und ein paar andere äußerliche Sachen müsste man auch noch einhalten. Und das war so überzeugend. Alles unter einem geistlichen Deckmantel. Und ich meine, das waren ja die Juden, die Galater, das waren Heiden. Ich meine, wer sollte das nicht wissen wie die Juden? Das hat sich alles so logisch angehört. Und Paulus, der weiß nicht, was er dazu noch sagen soll. Galater 3, Verse 1 bis 5. Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Manchmal ist es so, wenn man mit Menschen spricht, schon viele Male erlebt, denkst, die sind verzaubert. So fühlt man das. Irgendwie, du kannst mit denen gar nicht reden. Sag, komm, jetzt lass uns doch mal ruhig einfach mal das Wort Gottes durchgehen. Lass uns drüber nachdenken. Vielleicht bin ich falsch, vielleicht bist du falsch. Wollen wir drüber nachdenken? Wollen wir drüber beten? Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist, also diesen Heiligen Geist, ja, durch Werke des Gesetzes empfangen? Weil ihr irgendwas getan habt, eingehalten habt, auf einmal war der Heilige Geist in euch. Oder durch die Verkündigung vom Glauben. Weil wir euch Jesus Christus gepredigt haben. Ihr habt geglaubt und Gott hat euch etwas Neues gemacht, hat euch den Heiligen Geist gegeben. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen. Ihr habt an Christus geglaubt und habt es im Glauben angenommen. Ihr habt im Geist begonnen und wollt nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Also man lehrte sie ein anderes Evangelium. Das griechische Wort heißt heteros. Kennt das Wort, ja? Es bedeutet andersartig. Ein andersartiges Evangelium von einer anderen Art, nicht mehr Gnade. Andersartig. Und dann nimmt Paulus ein anderes Wort und sagt, es gibt kein anderes, es gibt gar kein anderes Evangelium. Es gibt gar kein anderes. Und euch wird ein andersartiges verkündigt. Und das ist so gefährlich, was der Feind macht. Da kommt nicht was mit was komplett Neuem. Er sagt, Leute, wir müssen zum Gesetz zurück. Nein, natürlich nicht. Stehen wir drüber. Das wissen wir. Damit kommt er uns nicht. Aber so ein paar, vielleicht schon. Und natürlich nicht alles, nicht alles. Aber das eine, das nicht, das andere. Und dann pickt man sich so raus. Dann hört man manchmal, ja, so das Zeremonialgesetz gilt nicht, Moralgesetz gilt. Und die Menschen werden durcheinander. Ja, wie jetzt? Was gilt jetzt und was nicht? Dann nimmt man die 10 Gebote, du sollst nicht töten, ja. Du sollst deine Eltern ehren, ja. Du sollst den Sabbat halten, nein. 9 Gesetze gelten, 1 nicht. Wie willst du es den Menschen erklären? Und dann gehst du in 5. Mose und sagst, ja, dieser Vers, den muss man einhalten. Zwei Verse später steht was anderes. Ja, das natürlich nicht. Jeder pickt sich raus, was er will. Und man hat so manchmal das Gefühl, dass jeder entscheidet für sich selbst, was gehalten werden soll und was nicht. Und darum gibt es auch so furchtbar viele verschiedene Varianten. Dann gibt es Leute, die halten den Sabbat, dann gibt es andere, die halten keinen Sabbat. Dann halten die das und das auch und die halten nur das und das andere nicht. Es ist schon so, dass manche Dinge im Alten Testament irgendwo gültig sind und andere nicht. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ein Teil vom Alten Testament oder Gesetz noch gültig ist und ein Teil nicht. Christus kam, er hat das Gesetz, das Alte erfüllt, es ist vergangen. Wir haben das Gesetz Christi. Nur ist es so, dass im Gesetz Christi Dinge enthalten sind, die nun mal im Alten Testament auch erwähnt wurden. Manche Dinge nicht. Und Jesus sagt selbst, wenn ich schon den Sabbat als Beispiel nehmen darf, er sagt, der Sabbat ist nicht, oder ihr seid nicht für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat für euch. Also es geht nicht um diesen Tag. Und wir müssen verstehen, damals die Völker oder überhaupt, die haben 7 Tage die Woche gearbeitet. Das war ein Durch. Das Volk Israel war das erste Volk, das einen freien Tag in der Woche hatte. Gott gegeben. Gott will sagen, ihr Menschen, nehmt euch Zeit für mich. Ihr braucht mich. Tretet heraus aus dem Alltag, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Das ist wichtig. Da brauchen wir das nicht mehr heute. Wir sollen alle Zeit in der Gegenwart Jesu leben. Alle Zeit. Jederzeit. Und versteht ihr, uns ist dieser Sonntag wichtig, mir ist er auch wichtig. Ich finde es gut, dass wir am Sonntag hier zusammenkommen, aber verstehen wir, in Israel ist der Samstag frei. Dort gibt es auch Christen. Und in Saudi-Arabien ist der Freitag frei, dort gibt es auch Christen. Verstehen wir? Es ist ein Privileg, es ist ein Geschenk, was wir haben. Aber es kommt nicht auf den Tag an, es kommt darauf an, dass wir in der Gegenwart Gottes leben. Und das wollte, und das hat Jesus selber gesagt, ja, und was ist mit Töten? Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann werde ich den anderen nicht töten, ich werde dem das andere nichts wegnehmen, ich werde den anderen nicht neidisch sein auf den und so weiter und so fort. Ich werde meine Eltern ehren. Wir müssen das Alte Testament, das ja ein Schattenbild ist, immer aus der Sicht des Neuen Testaments sehen. Von Christus aus. Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. Das Alte Testament hat Schutz und seine Bedeutung. Es ist hilfreich, es ist lehrreich. Es sind Prinzipien Gottes darin verankert, um das alles noch mehr zu veranschaulichen. Das Gesetz ist gegeben, auch um zu zeigen, dass wir überhaupt gerettet werden müssen. Weil wir einfach das alles nicht einhalten können, was da alles geschrieben ist. Wir brauchen einen Retter. Und es sollte uns hinführen. Und dann kam ja auch Christus und hat das Gesetz erfüllt, was keinem Menschen möglich war. Und wozu das Gesetz? Das sagt uns Galater 3, Vers 19. Wozu nun das Gesetz? Das ist die Frage. Warum hat Gott überhaupt ein Gesetz gegeben? Der Übertretungen wegen. Und jetzt wollen wir darüber nachdenken. Abraham, hat er ein Gesetz gehabt? Nein. Isaak? Nein. Jakob? Nein. Josef? Nein. Noah? Nein. Henoch? Nein. Durch Glauben wurde ihnen das angerechnet. Die haben, müssen verstehen, das waren Menschen, die Gott geliebt haben. Die ihm nachgefolgt sind. Ja, sie haben Fehler gemacht. Es waren Menschen, die für Gott alles tun wollten. Die wollten gehorsam sein. Die haben erkannt, wer sie sind, wer Gott ist. Sie wollten ihm dienen. Und sie haben ihm gedient. Nach bestem Wissen und Gewissen. Aber dann kam eine andere Zeit. Und wir sehen schon den Brüdern Josefs, ja, als sie ihn verkauft haben, da hat doch keiner nach Gott gefragt. Und dann in Ägypten auch. Und dann sind sie ausgezogen. Und dann, ach, wo hat uns Gott wieder dahin geführt? Er will uns alle verhungern lassen, verdursten lassen. Mose war vom Berg, zack, ein Kalb, angebetet schon. Übertretungen. Und dann heißt es, wurde es hinzugefügt. Es war von Anfang nicht. Es wurde hinzugefügt bis. Wenn ich sage, heute geht es bis um 12, dann wissen wir, um 13 Uhr sind wir zu Hause. Hoffentlich. Also bis, es hat ein Ende. Hinzugefügt, bis der Same käme, der Abraham versprochen wurde. Christus, dem die Verheißung gilt. Das war Christus. Und dann sagt er, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister. Unser Suchtmeister, haben wir manchmal Lehrmeister, unser Lehrer, der uns hin, auch in Liebe, das ist ein Begriff, der eigentlich auch Liebe in sich trägt, ja, der uns erziehen möchte, zeigen möchte. Leute, ihr könnt nicht aus eigener Kraft. Schaut, versucht's. Ihr könnt es nicht. Ihr braucht einen Retter. Ihr könnt euch nicht selber retten. Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Wir können das nicht alles einhalten. Aus Glauben an Christus gerechtfertigt. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, nämlich durch Christus, ja, dass wir an ihn glauben, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Wir sind nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus geworden. Wer von uns hat seine Erlösung sich selbst erarbeitet? Doch wohl keiner. Durch den Glauben seid ihr Söhne und Töchter Gottes geworden. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Lasst euch nicht wieder hinein in ein Joch der Knechtschaft spannen. Also falsche Lehrer waren Galatien, viele alte Regeln bezüglich Kleidung, Essen, Rituale, die das verbindlich machen. Und so gibt es auch heute Menschen, auch Gemeinden, die alle sehr streng kontrollieren und vorschreiben, was richtig ist, was nicht richtig ist, was man tun darf, was man nicht tun darf. Das nennt man gesetzliche Gemeinden und dort fühlt man sich überwacht wie zu Stasi-Zeiten. Man wird überwacht, kontrolliert, in Schubladen gesteckt, gemustert, abgecheckt. Und dann gibt es selbsternannte Polizisten, die das alles kontrollieren. Manche denken, wir brauchen doch ein Gesetz, wo man sich dran richten kann, weil sonst habe ich doch nichts, woran ich mich richten kann. Es wird immer wieder passieren, dass Gesetzlichkeiten geben wird. Wir müssen verstehen, ich meine, gewisse Regeln sind ja auch wichtig und gut, ja. Also auch als Gemeinde, dass man sagt, wir möchten eine Struktur haben, wir möchten, dass es in einer bestimmten Art und Weise abläuft, ja, so. Da fühlen wir uns dann auch wohl, ja, so. Und darum hat jede Gemeinde wieder eine andere Struktur, ja. Es hat sich anders entwickelt und man ist unterschiedlich. Aber warum meint man auch Menschen immer vorgeben zu müssen, was sie zu halten haben und was nicht? Und es gibt eigentlich zwei Gründe, die mir so klar geworden sind. Einmal die Angst und das fehlende Gottvertrauen. Die Angst, das kann ich auch verstehen irgendwo, was einen da bewegt. Ich meine, wenn es keine Grenzen gibt und keine Gesetze, die man den Menschen vorgibt, ich meine, dann macht doch jeder, was er will. Dann wird doch ein Chaos sein, durcheinander. Wie gesagt, ich kann es verstehen, habe auch so gedacht, sage ich ganz offen. Aber es gibt einen Denkfehler. Entweder bin ich ein Kind Gottes oder ich bin keins. Entweder bin ich fleischlich oder ich bin geistlich. Entweder bin ich noch der alte Mensch oder ich bin eine neue Schöpfung. Sieht, ich kann mit einem Sünder, ich kann den Regeln geben, wo er sich dran hält. Ich kann den einkleiden, wie er will. Er ist und bleibt ein Sünder. Die Gefahr ist sogar da, dass der Mensch sagt, jetzt habe ich ja alles gehalten. Dann passt es schon. Die Frage ist,
Ich meine, wenn du ein Kind Gottes bist, dann willst du deinem Vater gefallen. Du willst leben wie er, du willst handeln, wie er es möchte. Das ist doch dein Herzensanliegen, dein Herzensbegehr. Und die Frage ist, wer oder was leitet dich? Sind es Gesetze, Regeln, die dich leiten, oder ist es der Heilige Geist, der dich führt? Der dich führt. Paulus sagt, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Wirst du vom Heiligen Geist geführt? Wenn du etwas tust, machst du das, um in eine Schablone reinzupassen? Oder weil der Geist dich führt? Natürlich, wenn ich Gott diene, das ist kein Freifahrtschein. Es wird nicht sein, dass ich sage, ich liebe Gott und ich will ihm von Herzen und jetzt mache ich, was ich will. Mir sind dir alle Menschen egal. Das zeugt von einem alten Menschen. Und dann stellt sich auch die Frage nach dem Gottvertrauen. Habe ich dieses Vertrauen in Gott, wenn ich sage, der ist ein Kind Gottes, der ist ein Kind Gottes, der ist ein Kind Gottes. Habe ich dieses Vertrauen in Gott, dass der Heilige Geist den anderen auch führen kann? Oder muss ich irgendwas beitragen, damit es auch wirklich alles läuft? Haben wir dieses Vertrauen in Gott, in den Heiligen Geist? Schaut mal, so eine ernste Warnung. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Wir sind immer noch im Galaterbrief. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Oh, wir kennen doch diesen Vers, nicht wahr? Menschen, die irgendwie böse sind, die hintenrum irgendwas machen, sagen, ja, was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott sieht alles. Es ist auch so. Auf jeden Fall. Aber haben wir schon mal gelesen, in welchem Zusammenhang das gesagt ist? Es kommt das Wort denn. Und jetzt kommt, warum das gesagt ist. Denn wer auf sein Fleisch sät, wer versucht in eigener Kraft irgendwie das alles zu machen, sich zu retten und durch irgendwelche Werke, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wir haben vorher gehört, wer an das Evangelium der Gnade nicht glaubt, wer das nicht annehmen kann, der wird verloren gehen. Wer aber auf den Geist sät, auf den Geist setzt, auf sich vom Geist führen lässt, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Jesus Christus hat dieses Opfer gebracht für jeden Menschen. Du musst nicht noch selber irgendwas hinzufügen, um gerettet zu werden. Gott lässt sich nicht spotten. Als ob er unsere Hilfe notwendig hat. Als ob er auf uns jetzt angewiesen ist. Oder auf Mose. Christus hat es begonnen, jetzt brauchen wir Mose, um das auch wirklich zum Abschluss zu bringen. Und eins musst du auch wissen, du kannst nicht sagen, ein Gesetz nehme ich mir raus und es gilt, und oder vielleicht 5 oder 10. Wenn, dann bist du schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Galater 5, Vers 3, ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, also jetzt nimmt er eins davon raus, von den ganzen, nimmt eins raus, der ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Dann alles. Ich kann sagen, wirst du dich nicht retten. Das hat kein Mensch geschafft. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, indem ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Und Galater 2, Vers 20, sagt dann, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe nicht mehr. Das Gesetz hat von mir verlangt, aber ich bin gestorben, ich bin gestorben. Was ich aber lebe, nun nicht mehr in mir selbst, sondern Christus lebt in mir. Christus, zu einem neuen Leben auferstanden. Ich lebe im Glauben an ihn. Im Glauben daran, dass er meine Schuld vergeben hat, auf sich genommen hat. Nein, ich lebe ein Leben in der Gnade Gottes. Seht, wir haben Evangelium herumbastelt. Das spielt mit dem ewigen Tod und dem ewigen Leben, auch für andere Menschen. Und darum haben sich so viele aus den verschiedensten Gemeinden auch zurückgezogen, verlassen, noch schlimmer, in die Welt wirklich gegangen, weil man ihnen ein falsches Bild von Christus gegeben hat. Natürlich jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber wird Gott ungestraft lassen, wenn man ein falsches Evangelium verkündigt, wo er doch sagt, er ist verflucht? Ein verdrehtes Evangelium macht nicht glücklich und rettet nicht. Und gerade diese Gnade, die wird so bekämpft. Spurgeon sagte einst, solange du nur Buße predigst, Buße, gefällt es dem alten Adam. Da werden die Menschen kommen, für dich loben, sagt er, werden dir auf die Schultern klopfen. Gut, wird Zeit, dass man drüber redet. Sobald du aber anfängst, Gnade zu verkündigen und den hungrigen Seelen Jesus selbst bringst, fängt die Entscheidung an. Dann werden die einen, die sich durch solche Predigt, werden die einen sich durch solche Predigten zum Heil bekehren und die anderen werden dir übel gesonnen sein, sagt Spurgeon. Also er musste das auch erleben. Gnade gefällt dem Menschen nicht. Die große Frage ist, hast du den Heiligen Geist? Wir werden im Galaterbrief noch dazu kommen. Haben wir den Geist nicht, dann sind wir nicht Gottes Kinder. Das heißt, wer Gottes Kind ist, der hat den Heiligen Geist. Nur wer den Heiligen Geist hat, der ist ein Kind Gottes. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, der doch Gott selbst ist, er wird uns doch wohl davor bewahren, dass wir in die Welt abdriften, oder? Und dann brauchen wir doch keine Gesetze mehr. Einen Heiligen Geist haben, der uns führt und leitet, wir auf ihn hören. Ein anderes Evangelium als letzten Gedanken bedeutet, ein anderes Verständnis davon zu haben, wer Christus ist. Kennst du Christus? Wer ist Christus für dich? Ist Christus für dich der, der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, der bewiesen hat durch seinen Tod, dass er dich liebt, der sagt, ich habe alles für dich getan, ich habe alles für dich getan, was man tun konnte. Das Einzige, was du machen musst, folge mir nach, glaube mir, nimm das an. Und Jesus streckt dir die Hand aus und will dir helfen, sagt, ich will dich führen. Ich will dich durch meinen Geist leiten im Leben. Ich will dir zeigen, wie du handeln sollst. Ich will dich aufmerksam machen. Ich will dich führen. Ist das der Jesus, an den du glaubst? Oder ist Jesus der, der steht und schaut, ob du auch wirklich alles eingehalten hast, was auf irgendeiner Liste steht, die irgendjemand geschrieben hat? Welchem Evangelium glaubst du? Dem Evangelium der Gnade oder dem Evangelium aus Werken? Man gibt Menschen besonders schlau, Gnade und Werke. Ist ein Widerspruch in sich. Das geht gar nicht. Und die Antwort zeigt, welches Bild du von Gott hast. Und das wird sich auswirken auf dein ganzes Leben. Wenn man ein falsches Evangelium glaubt, ist man ständig in der Angst zu versagen. Man hat ständig das Gefühl, Gott nicht gerecht zu werden. Weil egal, was ich mache, das reicht doch gar nicht. Ständig am Boden, weil man sich so unvermögend fühlt. Da werden andere versklavt. Das ist ein gegenseitiges Fressen, ein Leben gegeneinander. Schaut mal, Galater sagt er so, wenn ihr einander beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Andere Übersetzung sagt, wenn er jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen, wo nicht das wahre Evangelium ist. Und man ein anderes Evangelium glaubt. Wenn du die Botschaft der Gnade verloren hast, wirst du immer beten, dich fragen, hat es jetzt Gott gefallen? Hat mich Gott jetzt gehört? Habe ich jetzt richtig gebetet, dass er auch wirklich mich hört? Und wenn du etwas getan hast, wirst du sagen, das wird bestimmt Gott gefallen haben, was ich jetzt gemacht habe. Der wird doch jetzt bestimmt mit Wohlgefallen auf mich herabschauen. Als ob du dir selbst erarbeiten kannst, nur aus Gnade. Und darum vertraue doch der Gnade Gottes. Lass dich doch in die Hand Gottes fallen. Du bist unvollkommen, du bist schwach. Allein kannst du nicht. Du brauchst Gott. Gott muss in dir wirken. Der Heilige Geist will das in dir wirken. Er will dich führen und leiten. Und wenn du deine Schwachheit siehst, dann weißt du, Christus ist in mir stark. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Lass dich in seine Hand fallen, lerne, der Stimme des Geistes zu hören, der dich führen will. Lass dich von ihm ausrichten. Er will dein Halt sein, deine Stärke sein, dein Wegweiser. Er will dein Friede sein und deine Freude. Glaube an das Echte, an das Wahre, an das Evangelium der Gnade, an das einzige Evangelium, durch das wir gerettet werden. Amen.